Ja, was hat er denn? Will er spielen? Die Zusatzlotterien von Lotto 6 aus 49? Ja, ja, ja. Wir sagen ja zu unserem Glück mit der zusätzlichen Chance bei Spiel 77 und Super 6.
Lotto Bayern, nimm dein Glück in die Hand. In jeder Lottoannahmestelle und auf lottobayern.de.
Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter bzga.de.
Lotto Bayern wünscht viel Spaß beim folgenden Podcast.
Horch mal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht. Michael Husarek und Matthias Obert.
Ja, hallo Michael.
Hallo Matthias, schön dich zu sehen.
Ja, kann ich genauso sagen. Wir haben uns lang nicht gesehen.
Aus den Augen verloren, wochenlang.
14 Tage, Wahnsinn. Aber beide haben zumindest die Zeit genießen können, glaube ich. Also ich war außer Landes, du warst im Land unterwegs.
So
ich war in Madeira und du?
Ich war am Brombachsee, am kleinen Brombachsee und habe einen Ausflug zum großen Brombachsee gemacht.
Okay, also
sind die Unterschiede.
Die Freuden des kleinen Mannes sozusagen, ja, genau. Am kleinen Brombachsee. Aber war ganz gut, glaube ich. Also Wetter war ja super.
Wetter war super, bis auf zwei Gewitter, die uns heimgesucht haben. Aber das war ganz lustig. Ich wollte unbedingt heuer mal ein Fass probieren. Nicht zum Leertrinken, sondern zum drin schlafen. Auf dem Campingplatz am Brombachsee gibt es, ich glaube, insgesamt 8 Fässer, die man mieten kann. Der Campingplatz in Langlau und just während des ersten Gewitters hatten wir ein solches Fass und da war das ganz lustig, hinauszugucken durchs Fenster und den Hagel und die Schauer und die Blitze draußen zu beobachten. Und
keine Überschwemmung des Fasses. Also
keine Überschwemmung.
Das Fass ist nicht vollgelaufen.
Leider nicht. Also leider nicht. Quatsch. Gott sei Dank nicht. Leider hat es eines der 2 Zelte, die wir aufgebaut hatten, so kleine 3-Mann-Zelte erwischt. Da ist eine Stange gebrochen. Ob da das Gewitter dran schuld war oder das Alter des Zeltes sei dahingestellt, aber ich fuhr auf jeden Fall nur noch mit einem Zelt nach Hause und kam mit 2 dahin. Naja, aber ansonsten war es echt schön, der See war warm, es gab Blaualgen, es ist sozusagen die negative Begleiterscheinung, die gibt es jedes Jahr am Brombachsee, aber wir haben den einwöchigen Badetest trotz Blaualgen bisher unbeschadet überstanden.
Wunderbar, also bei uns dir, war es sehr schön, ja, es war sehr schön. Was ich witzig fand, man guckt ja jetzt inzwischen immer auf die Wetter-Apps, ne, und wir konnten dann feststellen, dass es in Deutschland 26, 27 Grad hat, während wir bei 19 Grad auf Madeira, es ist verharrt, die Temperatur, und es ist abends dann schon ein bisschen kühl geworden. Aber war ist eine wunderschöne Insel und kann man sich auf jeden Fall antun. Und wir kamen auch sehr entspannt zurück. Und was wir ganz überraschend fanden, ich habe immer gedacht, es ist wirklich die Insel, wo nur Senioren unterwegs sind. Aber es sind durchaus inzwischen sehr viele junge Menschen dort unterwegs, die auch so ein bisschen.
Hast du da dich dazu gezählt?
Ja, selbstverständlich.
Also vielleicht es sind dann doch überwiegend Ältere auf Madeira.
Ja, vielleicht ist das genau der Grund, weil man sein eigenes Alter so sagt, okay, schau hin, da sind doch so viele, die sind in unserem Alter, also lauter Junge. Dabei sind die ja.
Ich bin kürzlich mal wieder als Opa angesprochen worden, weiß man, was das Stündlein schlägt.
Okay, dann wenden wir uns vielleicht angenehmeren Themen als unserem Alter zu, sondern reden über sowas Angenehmes wie Politik, ein gewisser Herr Söder, der schon wieder für Schlagzeilen sorgt. Also das ist ja das, was er kann und was er will.
Und regelmäßig macht.
Und regelmäßig macht, genau. Jetzt gerade aktuell durchs Kabinett die Entscheidung, dass er eigene Abschiebeflüge durchführen will, dass er deutlich schneller abschieben will. Symbolpolitik oder ist es reine wahltaktische Manöver? Er muss ja noch ganz schön aufholen, wenn er wirklich die absolute Mehrheit oder die Mehrheit im Landtag wird er haben, aber die absolute Mehrheit, die wackelt ja noch gewaltig.
Ja, du hast genau richtig gesagt, es ist wahltaktische Symbolpolitik, nicht mehr und nicht weniger. Der Freistaat Bayern chartert künftig Kleinflugzeuge, um die unliebsamen, nicht anerkannten Asylbewerber sofort in ihre Heimatländer abschieben zu können. Kann man alles machen, man wird dadurch die Gesellschaft sicherlich nicht verändern, aber natürlich bestimmte Bedürfnisse in der Wählerklientel befriedigen. Das sind Bedürfnisse, die rechts außen liegen, vielleicht auch Richtung Mitte der Gesellschaft gehen, ich weiß es nicht. Ich würde mir lieber wünschen, dass man eine vernünftige Diskussion über ein Einwanderungsland Deutschland und Bayern führt, als sich an diesen wenigen Dutzenden, mehr sind es ja nicht, die man jetzt rasch abschieben kann, sozusagen festklammert und sagt, schau her, wir machen was. Nichts anderes sind auch diese Ankerzentren, die der Freistaat jetzt in jedem Regierungsbezirk eröffnen will. Man kanalisiert in Lagern, so kann man das bezeichnen, Menschen aus aller Welt, um möglichst rasch im Fall der Fälle eben abschieben zu können. Es ist gewiss keine Lösung der Zuwanderungsthematik. Es ist eine Lösung für einen Politiker, der ja an der Grenze zum Populismus agiert und wahrscheinlich damit auf große Zustimmung stößt. Das ist das, was für Markus Söder zählt.
Ja, die Zustimmung mag schon vorhanden sein, wobei ihm natürlich die Kreise, die sehr rechts der CSU stehen oder weit drüber hinaus und die er ja eigentlich wieder zurückholen will, die sagen ganz klar, ja, also das hätten sie ja schon seit Jahren machen können. Also die CSU ist mit an der Regierung. Seehofer hat als Ministerpräsident markige Sprüche gemacht. Jetzt ist er Innenminister. Also man glaubt der CSU nicht ganz, dass sie das wirklich ernst meint. Wobei genau die Frage ist, sollte man das ernst meinen? Es ist schlimm genug, finde ich persönlich zumindest, dass man mit solchen Thesen an die Öffentlichkeit geht. Er war am Samstag war er bei uns in Neustadt-Aisch, bei der Kirchweih, also er öffnet jetzt inzwischen auch Kirchwein, Markus Söder, und verspricht alles Blaue vom Himmel runter, also Geld ohne Ende.
Eine super Überschrift in der Fränkischen Landeszeitung im Lokalteil Neustadt, meine ich, habe ich die gelesen, oder in der Windsheimer Zeitung, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber die Überschrift lautete, Markus Söder verschenkt Bier und verspricht Geld.
Genau, sowas, das war in der Winzheimer Zeitung.
Super Überschrift.
Ja, genau.
Das trifft es ganz gut. Also. Und dann ein Foto vom Markus Söder in einer Tracht, in welcher auch immer, offenbar in der, die man im Eischgrund trägt, beim Verteilen von Freibier.
Freibiers, genau. Ja. Und dann kommt auch noch der Komponist des bayerischen Defiliermarsches, kommt auch noch aus Neustadt-Aisch. Also da trifft dann alles zusammen, wurde entsprechend begrüßt und auch gefeiert. Hat aber auch die Dinge wiederholt, die jetzt im Kabinett beschlossen wurden. Und da geht's ja auch wirklich um eine eigene Grenzpolizei, die er irgendwo dubios ankündigt. Also das sind ja alles Dinge, wo du sagst, kann er sich überhaupt, also ernsthaft, von der Bundespolitik so absetzen, geht ja eigentlich in der Form
gar nicht. Das kann er natürlich nicht. Das könnte er bei einem Zwiegespräch mit seinem Parteichef in Erfahrung bringen. Horst Seehofer ist ja Innenminister und könnte sehr viel über die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land sagen. Und würde er es tun, käme raus, dass Bayern natürlich nur Symbolpolitik betreiben kann, weil die Kompetenzen diesbezüglich ganz, ganz klar beim Bund liegen. Aber ich glaube, das spielt in einer Phase, die wenige Monate vor der Landtagswahl wir in Bayern jetzt miterleben können, überhaupt keine Rolle. Da geht es darum, Präsenz zu zeigen, den Platz im Bierzelt auf der Kirchweih zu besetzen und buchstäblich vollmundig die Dinge zu versprechen, die vielleicht auch umgesetzt werden können. Ich will das gar nicht mal in Abrede stellen, aber es ist schon alles, was jetzt passiert, die nächsten Monate, schlicht und einfach von diesem Wahlkampf geprägt.
Mhm. Glaubst du eigentlich, wenn wir jetzt mal nach Nürnberg noch schauen, wir hatten ja den Fall ASFN, der jetzt auch nochmal bei uns auch in den Nürnberger Nachrichten ein ganz großes Thema war, auch völlig zu Recht und nochmal sehr differenziert, finde ich, das Thema aufgegriffen wurde. Aber das sind ja genau solche Dinge, diese Abschiebung, die bevorstand und dann nicht durchgeführt wurde. Glaubst du, dass das die Menschen, dass es genau diese Dinge sind, die Menschen oder ein Teil der Menschen so weit bringt, zu sagen, das passt in diesem Land alles nicht mehr, man ist nicht konsequent genug, es gehört durchgegriffen, wobei man jetzt in dem Fall auch gesehen hat, was passieren kann, also wie so eine Situation auch völlig eskalieren kann, um einen Menschen aus dem Unterricht zu holen.
Ich finde, in dem Fall ASFN steckt ganz, ganz viel drin, was unsere Integrations-, Zuwanderungs-, Flüchtlingsdiskussion beherrscht. Vielleicht zunächst mal das Tragische. Wir haben hier einen Zuwanderer, einen Flüchtling aus Afghanistan, der im Grunde integrationswillig ist, der sehr passabel Deutsch spricht, der sehr gerne eine Lehre machen würde als Schreiner, der auch einen Lehrbetrieb hätte. Er darf es schlicht und einfach nicht tun. Das heißt, warum auch immer er jetzt noch hier ist, man lässt ihn nicht arbeiten. Finde ich schon mal beinahe eine menschliche Tragödie, jetzt gleich was mit ASFN passiert, aber ich finde es auch sehr fragwürdig, wenn man die Diskussion um Fachkräftemangel sich anschaut, was da passiert. Den Mann jetzt mal seine Lehre machen zu lassen, da würde null Flurschaden entstehen für niemanden und unter Umständen, wenn er dann doch bleiben sollen dürfte, hätte man eine Arbeitskraft mehr auf dem angespannten Arbeitsmarkt. Genau. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass ASFN ja aus einer Berufsschule herausgeholt wurde. Er ist als Berufsschüler sollte ja abgeschoben werden. Dann gab es vor genau einem Jahr eben die Demonstration am Berliner Platz in Nürnberg, die ja buchstäblich aus dem Ruder lief mit sehr widersprüchlichen Aussagen. Und das, was wir miterleben können an der Kommentatorenfront, ist ja, dass schwarz-weiß gedacht und gemalt wird. Es gibt eine ganz, ganz große Community, die sozusagen nicht aufhört, reinzuschlagen, was uns als Medium einfällt, diese Diskussion über ASFN überhaupt weiterzuführen, wo doch ganz klar war, dass Linksautonome sozusagen den Polizeieinsatz nötig gemacht hätten. Wir haben zwei Augenzeugen aus dieser Redaktion, eine davon ist zufälligerweise meine Ehefrau, was mir persönlich auch wieder wüste Beschimpfungen einbringt, finde ich sehr, sehr hanebüchen, was da passiert, von meiner Frau ganz zu schweigen, die auch sehr wüst beschimpft wurde im vergangenen Jahr, die war halt zufälligerweise da und hat das berichtet, was sie gesehen hat. Und offenbar darf diese Meinung nicht gelten. Die wurde noch bestärkt von drei evangelischen Geistlichen, die auch zufällig da waren. Auch da hieß es lange Zeit, naja, die reden sich sozusagen ihre Welt zurecht. Da kann man drüber streiten. Ich war selbst nicht dabei. Die Polizei hat ein ganz anderes Bild abgegeben. Wir befragen jetzt ein Jahr später die Polizei und die Polizei sagt uns überhaupt nichts. Finde ich auch ganz aussagekräftig mit Verweis auf laufende Gerichtsverfahren. Mag alles juristisch so richtig sein, wie es läuft, aber ich finde, dass das eine vergleichsweise verlogene Diskussion ist, die da stattfindet um diesen Fall ASFN. Da ist was schiefgelaufen. Ich darf keinen Schüler aus einer Berufsschule rausholen. Das hat inzwischen, glaube ich, auch die Politik erkannt. Ob ASFN selber das Paradebeispiel war für einen Menschen, der abgeschoben werden sollte, da kann man drüber streiten. Letzten Endes werden das die Gerichte entscheiden. Momentan ist er, glaube ich, geduldet von seinem Status her. Aber was mich erschreckt, ist jetzt nicht die Person ASFN. Ich kenne den Mann nicht. Es ist diese harte Diskussion mit diesen unflätigen Kommentaren, die zu lesen sind. Also das finde ich ganz, ganz entsetzlich. Also die Spaltung der Gesellschaft, wenn man das Ganze jetzt sozusagen hochtrabender bezeichnen möchte, die ist an dem Fall gut nachzuvollziehen.
Man darf ja auch nicht vergessen, also es ist ja damals auch bei der Berichterstattung immer klar gesagt worden, es sind zwei Augenzeugen. Also man berichtet das, was man gesehen hat.
So ist es.
Man hat auch die anderen Stellen befragt, die ja auch ihre Stellungnahmen geäußert, also die ihre Stellungnahmen abgegeben haben. Es ist auch darüber berichtet worden. Also man hat zwei gegensätzliche Meinungen, das sind immer nicht mal Meinungen, sondern Beobachtungsszenarien, würde ich mal sagen. Also ich glaube schon, dass gerade Print und Online da sehr, sehr differenziert gearbeitet haben. Also ich war da ein Stück weit auch wirklich stolz auf die Redaktion, wie sie da reagiert hat. Und es gab einen Kommentar. Und dieser Kommentar ist eine persönliche Meinung. Auch das so war von Anfang an klargestellt. Und das ist wirklich erschreckend, auch gerade im Online-Bereich, mit welcher Hass da einem entgegenschlägt, weil man klar Position bezieht, was aber auf der anderen Seite ja von uns immer wieder auch erwartet wird. Aber es soll halt dann wohl die Position von ganz bestimmten Leuten sein. Da können wir später ja auch noch mal ein bisschen drüber reden, in welche Richtung das bei dem einen oder anderen dann gehen könnte. Du hast vorhin schon angesprochen, diese Integrationswilligkeit. Da wären ja die Ankerzentren genau das Gegenteil davon. Also ich färche Menschen, die aus verschiedenen Ländern kommen, die ganz verschiedene Gründe haben, warum sie hier sind, die färche ich zusammen. Sie dürfen nicht arbeiten, am besten sie dürfen nicht raus. Jetzt kommt ja noch der nächste Vorschlag, der mit impliziert ist, keine Geldleistung mehr, sondern nur noch eine Chipkarte, wo ich dann Nahrungsmittel kaufen kann, in bestimmten Märkten natürlich dann nur noch. Also das ist schon eine ganz klare Ansage, dass man sagt, wir wollen gar nicht, dass ihr euch die Chance bekommt, euch zu integrieren oder ein Teil eures Lebens ja, das, was ihr braucht zum Leben, braucht auch selber zu erwerben, sondern ja, ihr bleibt am Tropf. Das zeigen wir euch aber auch ganz deutlich. Und wir sagen auch, was ihr essen und was ihr trinken dürft, mehr oder weniger. Und wir sperren euch zusammen. Und dass es dann dort kracht, ist aus meiner Sicht relativ klar. Und das sieht man auch immer, hat man ja immer wieder mitbekommen, hier bei uns auch in Zirndorf oder in den anderen Stellen, wo die Leute auf engstem Raum zusammenleben müssen, dass das nicht gut gehen kann.
Ja, genau. Und nichts anderes steckt aus meiner Sicht auch dahinter. Es gab ja auf dem Höhepunkt der Flüchtlinge, Zuwanderungswelle nach Deutschland, immer diese von Rechten stark kritisierte Annahme, dass die Flüchtlinge deswegen hierher kommen, weil sie eben genau wissen, in Deutschland sei das Paradies auf Erden anzutreffen. Und ich glaube, genau dagegen will man jetzt massiv vorgehen, indem man die Regularien massiv verschärft, indem man eben diese besagten Zentren baut, sodass dann, das glaube ich, ist die Intention von rechten und populistischen Politikern, dass man sozusagen den Ruf Deutschlands in den Flüchtlingsländern verändert und dass da klar wird, nein, ihr seid hier nicht willkommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Übung gelingen kann. Ich halte es natürlich für einen völlig falschen Ansatz, weil Flüchtlingspolitik müsste man ganz anders anpacken und Integrationspolitik als sich immer weiter abzuschotten, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt weite Teile der Welt, aus denen die Menschen in eben andere Teile der Welt fliehen wollen. Und wenn man dagegen vorgehen will, muss man dort anfangen, wo die weggehen wollen, in den Ländern. Und da erkenne ich auch in dem Koalitionsvertrag, der jetzt vorliegt, ganz, ganz wenige Ansatzpunkte, ein paar Lippenbekenntnisse. Aber im Grunde glaubt man immer noch, und ich glaube, in der Ära Merkel ist auch nichts anderes mehr zu erwarten, dass man das Thema ein bisschen aussitzt.
Ja, schaut definitiv so aus. Und auch in den Ländern, die eben Unterstützung nötig hätten. Also wenn man vor Ort Perspektiven schaffen will, wir machen ja eigentlich andere Dinge. Wir bilden Polizei aus. Genau. Wir bringen ihnen bei, wie sie eigene Lager errichten können an ihren Grenzen. Ja. Also das ist genau das Gegenteil von dem, dass du sagst, ich schaffe Menschen eine Lebensperspektive in ihrem Heimatland. Also die Probleme werden wir sicherlich so nicht lösen. Und auch mit dem Spruch, wir können nicht die ganze Welt aufnehmen, werden wir uns nicht aus der Affäre ziehen können. Es sind halt am Ende des Tages, sind halt trotzdem immer wieder auch Einzelschicksale, die wir zu behandeln haben. Und ich glaube, so viel Menschlichkeit muss ein Staat oder ein Volk noch schon noch mitbringen, dass wir dann auch da unbedingt genau hingucken.
Und wir hatten ja mal, und ich war da wirklich stolz drauf als Student, das ist lange her, wir hatten eines der großzügigsten Asylrechte weltweit mit eben dem Asylparagraphen. Ich glaube, stand schlicht und einfach der Satz drin, politisch Verfolgte genießen Asyl. Asyl. Und der ist dann ja ohnehin schon verändert, eingeschränkt worden. Und jetzt schränken wir eben weiter ein. Das mag alles nachvollziehbar sein, weil man sagt, man wird sozusagen der Menschen nicht mehr Herr hier in diesem Lande. Ich halte es trotzdem für grundsätzlich falsch, wenn die Gesellschaft, nur weil die Zahl der Asylsuchenden steigt, einfach mit dem Thema, wir schotten uns, abreagiert. Und das stelle ich eben in Teilen der Politik fest. Das halte ich für einen ganz falschen Ansatz, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Deutschland Gott sei Dank immer noch ein Land ist, das es sich buchstäblich leisten kann, andere Menschen, denen es nicht so gut geht, aufzunehmen. Aber das wird zunehmend ein Ansatz, das muss man ganz klar konstatieren, der in einer absoluten Minderheitenposition nur noch zu finden ist. Das war, als ich studiert habe, vor 25 Jahren gesellschaftlicher Konsens aus meiner Sicht, von ganz, ganz wenigen kritischen Stimmen abgesehen. Und es hat sich schon massiv verschoben. Mittlerweile ist es definitiv keine mehrheitsfähige Meinung mehr.
Ja.
Wird dir genauso gehen in deinem Umfeld, das, wenn man das sich so anschaut und anhört. Also
ich denke auch, es hat sich ja auch die Berichterstattung auch bei uns, wie in allen Medien, durchaus verändert. Also wenn man sich das mal anschaut, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren oder wie vor 3, 4 Jahren noch über die ganze Flüchtlingsthematik berichtet wurde, ist man jetzt, man geht über solche Themen wie Ankerzentren, eigene Abschiebeflüge, es wird sehr lapidar berichtet. Und selbst, und das ist das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe oder im Hinterkopf hatte, selbst ein Mensch, der von einem Vogelschiss der Geschichte spricht, wenn er über das Dritte Reich redet, bekommt eigentlich viel zu wenig Gegenwehr, finde ich. Also zum Beispiel auch von einem Markus Söder, ja, der ja mal angekündigt hat, er will die AfD frontal angreifen.
Das ist ein guter Hinweis, was Alexander Gauland gesagt hat, dass die 12 Jahre Nazi-Diktatur mit den 6 Millionen jüdischen Opfern, die dem Holocaust eben zum Opfer fielen und dem insgesamt über 50 Millionen Toten, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat, diese Epoche als Vogelschiss in der ansonsten vermeintlich so erfolgreichen deutschen Geschichte zu bezeichnen, wie es Gauland getan hat, ist ein starkes Stück, ein ganz klarer Tabubruch. Und wenn man sich die Reaktion dann anschaut, gab es Gegenwind, keine Frage. Aber jetzt ein Markus Söder, der ja eigentlich das als Steilvorlage hätte aufgreifen können, er will sich ja explizit von der AfD distanzieren, von dem war zu diesem Satz interessanterweise bisher, zumindest für mich wahrnehmbar, nichts zu hören. Und da wundere ich mich schon, auch von Jens Spahn, der auch dezidiert Positionen beziehen kann, wenn er eins kann, dann dieses, war dazu nichts zu hören. Und ich glaube, jeder Mensch, der innerhalb des demokratischen Systems sich bewegt, muss hellhörig werden, wenn Alexander Gauland immerhin der Fraktionschef der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag mindestens die Geschichte, die Deutsche zwischen 1933 und 1945 versucht zu relativieren. Und das ist noch vorsichtig formuliert. Das hat er garantiert getan. Also da kann man schon ermessen, wo wir uns gesellschaftlich gerade hinbewegen, wie viel Angst es auch bei etlichen Akteuren im politischen System offenbar gibt, klare Kante zu zeigen. Es geht hier nicht um eine Grundsatzdiskussion AfD, ja, nein. Ich finde, die Partei hat durchaus in einigen Punkten berechtigte Sorgen und Nöte der Bürger aufgegriffen. Aber es gibt Grenzen und diese Grenzen, die werden regelmäßig überschritten, mittlerweile auch von Alexander Gauland. Und da muss ich ganz klar sagen, da würde ich mir schon eine ganz, ganz, ganz breite Front der Kritiker hier wünschen. Und da sehe ich noch viele Löcher, die für mich sehr überraschend sind.
Aber warum ist diese Gegenwehr dann, also aus bestimmten Ecken ist sie natürlich da. Da sagen wahrscheinlich auch wieder die AfD.
Das ist reflexartig, genau, das sind die Altparteien, genau, die Systempresse, tralala. Genau. Es gibt ja auch etliche, das ist auch eine interessante Diskussion innerhalb der Medien. Wir hatten die hier bei den Nürnberger Nachrichten auch geführt. Auch bei uns in der Redaktion gab es Stimmen, die sagen, ja, muss man denn jedes Stöcklein, das die AfD auslegt, muss man das nutzen, um drüber zu springen? Oder sollte man nicht einfach solche Aussagen ja unkommentiert stehen lassen? Ich sage ganz klar, nein, das geht nicht. Man kann nicht unkommentiert stehen lassen, wenn die Nazi-Herrschaft als Vogelschiss der Geschichte bezeichnet und verharmlost wird. Das ist einfach nicht hinnehmbar.
Kommt noch hinzu, ich weiß nicht, ob du das Plakat, also ihr Banner, ihr Roll-up gesehen hast, was sie an dem, das war ja der Parteitag der jungen
Alternative. Junge Alternative, ja.
Und wenn man dann sieht, mit welchen Symbolen dort gearbeitet wird, also die Quadriga sehr martialisch dann auch noch mit einem Zeichen versehen der jungen Alternativen. Also das erinnert alles wirklich an das Dritte Reich, an die Nazi-Zeit. Das sind ganz klare Linien, die darüber gezogen werden. Und trotzdem lässt man das vor sich hin plätschern, ja, und manche tun es ja wirklich so ein bisschen ab, naja, gut, ist halt der Gauland, aber der...
Ja, ich meine, es ist halt der Gauland, es ist halt die Nachwuchsorganisation der AfD, unter anderem ist auf diesem Parteitag ja auch beschlossen worden, sich dafür stark zu machen, das Deutschlandlied, das sogenannte, wieder in den Schulen regelmäßig zur Aufführung zu bringen und zum Mitsingen zu animieren. Das ist genau jenes Lied, das aus gutem Grunde um einige Strophen, sage jetzt mal salopp, rasiert wurde. Eine Strophe ist die Nationalhymne, die wir heute noch in Deutschland vor Länderspielen und anderen Gelegenheiten singen können. Aber andere Teile dieses Liedes beinhalten eben aus meiner Sicht völlig unsägliche Bestandteile, wie zum Beispiel Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt. Genau solche Passagen möchte die AfD Nachwuchsorganisation offenkundig wieder regelmäßig hören. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, geht's noch? Wo sind wir denn im Jahr 2018? Ja,
aber sind wir nicht inzwischen in einem Wettstreit? Die einen wollen Kreuze aufhängen oder hängen Kreuze wieder auf, die nächste wollen wollen das Deutschlandlied wieder mit allen drei Strophen haben. Also wir sind im Wettstreit, wer bietet mehr? Anstatt dass wir im Wettstreit sind, dass wir ein bisschen verbal auch wieder abrüsten und dass wir zu einem Stück Normalität auch zurückkommen.
Es ist vor allem ein Wettstreit, der rückwärtsgewandt ist. Es geht sozusagen zurück ins Nationale. Dieses Bewusstsein soll wieder gestärkt werden. Auch das passt ja zum AfD-Nachwuchsparteitag. Eine Forderung war dort, der EU den Rücken zu kehren. In sich sehr schlüssig, aus deren Perspektive, aber natürlich der pure politische Wahnsinn. Kein Projekt war erfolgreicher als die europäische Einigung, die uns seit mittlerweile mehr als 70 Jahren Frieden garantiert hier in Europa, in einem Kontinent.
Und wir als Exportnation ja wirklich eine der ganz großen Profiteure sind.
Wir profitieren davon. Also
und jetzt, wenn wir nach USA schauen, dann merken wir mal auf einmal, was es heißt, wenn Strafzölle kommen, wenn auf einmal eine Abschottungspolitik beginnt, werden wir die Leidtragenden sein. Also wir profitieren definitiv, werden davon nicht
so profitieren. Ist es, ja.
Und das ist wirklich Wahnsinn. Aber
das, was wir hier diskutieren, Matthias, das ist offenbar der Dialog von zwei Menschen, die definitiv nicht die Meinung eines breiten Teils der Gesellschaft widerspiegeln. Und das ist das, was mich beunruhigt. Ich bin niemand, der jetzt die eigene Meinung durchsetzen will. Man kann durchaus anders denken als ich. Und ich habe größtes Verständnis für gut argumentierende bürgerlich-konservative Haltungen, auch wenn ich die nicht teile in Einzelfällen. Aber was ich momentan feststelle, ist, dass in dieser Gesellschaft sich eine Richtung breit macht, salonfähig wird, so kann man es vielleicht sagen, die für mich definitiv außerhalb meines gesellschaftlichen Konsenses sich befindet und die früher in Einzelstimmen zu vernehmen war, wo aber immer wieder gesagt wurde, nein, das wollen wir nicht, von einer großen, breiten Mehrheit. Und dieses Nein, das wollen wir nicht, das höre ich heute zunehmend seltener. Und diese Strömung wird immer breiter und breiter.
Ja, das muss einem wirklich Kopfzerbrechen bereiten. Weil lass uns noch ganz kurz auch dann über die anderen Parteien reden. Das spielt ja aus meiner Sicht durchaus auch eine große Rolle. Wir haben Parteien wie die SPD, wir haben die Grünen, wir haben die Linken. Und ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass sie die Antworten darauf finden, die durchaus dann auch wieder einen bürgerlichen oder einen gesellschaftlichen Konsens herstellen könnten, sondern die SPD versucht sogar auch ein bisschen in diesem rechten Fahrwasser mitzuschwimmen oder sozusagen zu zeigen, nein, wir wollen auch Stärke zeigen und wollen diese Asylproblematik packen wir jetzt auch ein bisschen anders an. Von den Grünen und von den Linken höre ich eigentlich viel zu wenig, muss ich auch sagen. Und wie gesagt, bei der SPD fehlt es mir definitiv auch an schlüssigen Konzepten.
Ja, es ist momentan, also es ist gar kein Schulterschluss zu erkennen, muss man auch sagen. Das wäre ja auch eine Gelegenheit, wo man sozusagen eine wirklich mal breit angelegte Wertedebatte, jetzt könnte man sie führen, der Bundestag ist gewählt, endlich ist eine Regierung gefunden. Es ist kein Wahlkampf auf der Bundesebene. Man könnte jetzt mal einen Konsens parteiübergreifend finden zu bestimmten Leitfragen in dieser Kultur, die wir hier teilen und vertreten, aber genau das passiert nicht. Jede Partei kocht ihr eigenes Süppchen. Bei manchen frage ich mich, mit welchen Zutaten sie gerade operieren. Was macht zum Beispiel die FDP momentan? Für mich eine völlig ungeklärte Frage. Keine Ahnung, wohin die sich orientieren. Also da passieren Dinge, wo ich mir denke, ja, sind die zu viel mit sich selbst beschäftigt? Wird das Problem nicht erkannt, dass wir gerade eine sehr populistische Gefahr sozusagen, aus meiner Sicht zumindest, im Lande groß werden lassen? Es würde ja auch der Blick über Grenzen genügen. In Italien, das Wahlergebnis kommt jetzt nicht aus der, also zumindest nicht nur aus der rechten Ecke, aber Cinque Stelle und Lega Nord, ja, Populismus pur von verschiedenen Richtungen kommen, aber die versprechen sozusagen Milliarden und wollen die Wirtschaftspolitik derart aus den Angeln heben. Hoffentlich gelingt die Übung nicht, dass Italien der nächste Kandidat ist, der vielleicht innerhalb der Europäischen Union gar nicht mehr haltbar ist, also sozusagen die Fortsetzung von Grexit. Also Wahnsinn, was passiert, und das scheint mal so hinzunehmen.
Ja, zumindest ist es ja in Italien so, dass die Angst auch vor Neuwahlen, weil man dann noch Schlimmeres befürchtet, also führt dann dazu, dass sich zwei solche Parteien dann doch nochmal zusammenraufen und das, glaube ich, von den bürgerlichen Kräften sogar akzeptiert wird, weil man auch froh ist, dass es nicht zu einem noch schlimmeren Wahlergebnis kommt.
Also sind bedenkliche Zustände also.
Absolut, und wir werden da sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten noch genug drüber zu diskutieren und zu reden haben, weil wir haben eigentlich schon wieder das Ende unserer Zeit erreicht.
Heute ein leider sehr politischer Podcast oder eben auch nicht.
Reaktionen, ja, gut, über die Nationalmannschaft hätten wir jetzt wirklich nicht reden wollen.
Nee, also
das schenken wir uns mal, auch nicht so erfreulich. Und
für unsere Zuhörer in Österreich wäre es ein schönes Thema gewesen.
Stimmt, aber denen widmen wir vielleicht mal eine Sendung dann im Sommer oder so. Mal gucken wir mal. Ja, ernste Themen, spannend, trotzdem Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Unbedingt. Und wir gehen ja jetzt schon wieder auseinander, Matthias, weil ich die nächste Woche erneut im Urlaub bin. Ich habe irgendwie meinen Jahresurlaub gebündelt, sozusagen jetzt gepackt. Ich darf mit meiner Familie an die Ostsee reisen, worauf ich mich sehr freue, weil ich die auch nicht gut kenne.
Okay, also vom Brombachsee an die Ostsee, genau. Das ist der nächste große Sprung sozusagen.
Natürlich für dich als Globetrotter kleine Entfernungen, aber für mich als Reisenden mit Kindern an Bord sind dann schon diese 6 Stunden Autofahrt an die Ostsee eine echte Herausforderung.
Ich erzähle doch zum Abschluss noch eine schöne Anekdote, also schöne Anekdote, weiß ich jetzt nicht, aber wo wir gelandet sind in Nürnberg von unserem Flug von Madeira, kamen über München allerdings, also kurzes Flügchen und vor uns saß eine ganz, ganz junge Familie, Tochter so 7, 8 Jahre alt und ein Baby, vielleicht noch kein Jahr alt, denke ich mal. Und mit dem Landeanflug und etwas unruhigeren und kleinen Turbulenzen ist der Tochter dann schlecht geworden und es kam, wie es kommen musste, einen Platz vor uns. Es kam zum Äußersten. Sie hat sich ordentlich erbrochen und das hat sie auch noch weitergetan, nachdem das Flugzeug dann auf der Rollbahn war. Und die Mutter, die auf der einen Seite diesen kleinen Boppel da noch an sich hatte und der Vater, der etwas hilflos dazwischen agiert hat, dann hat die sich einfach umgedreht und hat mir dieses Kind auf das Knie gesetzt und gesagt, halten Sie mal mein Kind. Und dann sitzt du auf einmal vor so einem Kind, das sich völlig entsetzt anstarrt mit ganz großen Augen. Und meine Frau und ich, wir haben es dann aber, uns ist es gelungen, dieses Kind zu beruhigen.
Ja, sehr
und
gut.
Bei der Gepäckausgabe war dann dieses Kind in seinem Buggy gesessen und hat uns angestrahlt, hat uns sozusagen schon wiedererkannt. Und das war ein krönender Abschluss dann unseres
Lebens. Da weiß ich ja jetzt schon, wenn ich mal einen Urlaub zu zweit plane, wem ich meine Kinder anvertrauen kann. Ein persönliches, gutes Ende dieses Podcasts.
Ich glaube, da müssen wir erst nach dem Podcast nochmal drüber reden. Dann bis übernächste Woche mit dir, aber ich werde nächste Woche wir wieder einen interessanten Gast raussuchen und werde auf jeden Fall nächste Woche on air sein.
Ich berichte in 2 Wochen von Krabbenbrötchen und Quallen und ähnlichen Dingen, die einem an der und in der Ostsee begegnen können. Bis dahin, alles Gute. Ciao.
Schöne Woche noch. Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.